schwer krank, so ein Fieber bekommen, dass der deutsche Staat ihn gleich nach Hause geschickt hat. Ja, so arbeitet Gott. Und seine Spur ist bis heute verschwunden und ist nicht mehr aufgetaucht. Gemeinde Jesu ist eine Geheimorganisation. Ich werde nie vergessen, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Irgendwo war ich so voller Fahrt und habe gepredigt. Und dann springt ein Mann mir zu und sagt, Pastor, ihr seid eine Verschwörung. Ich sage, wieso denn? Ja, der Herr Krause in Hamburg, im Jesus Center, der hat vor ein paar Stunden, ich komme von Hamburg runter, der hat genau das Gleiche gesagt, was du hier auf der Straße sagst. Genau das Gleiche. Ihr habt euch abgesprochen. Ich kenne zwar den Herrn Krause da irgendwo in Hamburg und den Jesus Center der Baptistengemeinde, die Teestube, ich kenne das alles, aber gesprochen haben wir nicht miteinander. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn er es auf jemand abgesehen hat, der kommt nicht mehr zur Ruhe. Der wird attackiert, der wird bombardiert, der wird ständig bedrängt, du musst. Und wenn ich das nicht schaffe, dann schafft es irgendjemand anders. Und die schaffen das. Und weißt du, das ist so schön. Ich bin in dieser Geheimorganisation nur ein Agent. Nur ein Agent bin ich heute. Halleluja. Diese verborgenen Schätze Gottes. Nur ein Geheimagent, der nur eine Sache ausführt, nur einen Auftrag hat. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was der andere für einen Auftrag hat. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einen Auftrag habe. Und diesen Auftrag führe ich aus. Auf Gedeih und Verderb. Und der andere, wenn er auch ein Agent dieser Organisation ist, der hat auch seinen Auftrag, auch von diesem Haupt Jesus Christus empfangen. Und er führt auch diesen Auftrag aus. Der weiß auch nicht, was ich habe. Weißt du, es ist nur wichtig, in diesem Fanclub oder Spielclub oder Ringclub oder was es auch ist, dass wir genau wissen, wann wir rechtzeitig abgeben müssen. Der Nächste ist jetzt dran. Gott hat in seiner Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Hirten, all diese Vielfalt. Nicht jeder ist ein Apostel, nicht jeder ist ein Evangelist, nicht jeder ist ein Hirte, nicht jeder ist ein Lehrer. Und wir haben das letzte Jahr so einen bunten Blumenstrauß gehabt an Verkündiger und Diener Gottes. Der eine war rot, der andere war schwarz, der andere war grün, der andere war blau. Ja, alle möglichen Schattierungen. So ein Reichtum haben wir hier gehabt. So jeder hat mit der Gabe gedient. Weißt du, und ich habe manchmal gelacht. Ich bin manchmal hier unten oder irgendwo anders gesessen. Ich habe gedacht, Mensch, Halleluja Gott. Der sagt das, was ich sagen sollte. Aber wenn ich das sage, fliege ich hier raus. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, ist egal, wer predigt, der Heilige Geist benutzt sich immer seine Leute. Und manche Sachen, die ich gerne jemand ins Stammbuch schreiben wollte, aber dann zahlt er keinen Zehnten mehr, kommt nicht mehr in den Gottesdienst oder geht zu einer anderen Gemeinde. Wenn ich das sage, bin ich verloren. Aber Gott danke, dass du den Mann benutzt hast. Der geht wieder nach Südafrika oder nach Australien oder sonst wo der Pfeffer wächst. Und der ist weg. Aber der hat das gesagt, was den Leuten gesagt werden sollte. Verborgene Schätze, verborgener Reichtum. Klingt komisch, aber ich will hier einfach sagen, wie Gott wirkt, damit ihr das Wirken Gottes heute in der unsichtbaren Gemeinde, die zwar sichtbar platziert ist, ich glaube nur an die sichtbare Gemeinde, ich glaube nicht an die unsichtbare Gemeinde. Die ist im Himmel, die ist für später aufgehoben. Aber die sichtbare Gemeinde manifestiert sich für mich in der Ortsgemeinde, in der Lokalgemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu Christi hier in Berlin, die sich jetzt hier gerade trifft. Die andere Gemeinde kann woanders sein. So der Leib Jesu, aber das ist die Gemeinde. Und wir sollten begreifen, wofür wir da sind. Wenn ich versage, weißt du, und das ist das Gewaltige, wir sind Partner. Jeder Gläubige ist einer mit dem anderen verpflichtet. Wie in einer Seilmannschaft. Wenn du versagst, versagt die ganze Seilmannschaft. Und deshalb bist du so wichtig im Reich Gottes. Und deshalb gibt es keine unwichtigen Personen und Gotteskinder. Was bin ich? Ich bin nur so ein kleines Lichtlein. Unsere kleine Schwester hier vorne, die sitzt da, noch nicht so lange. Aber weißt du, was sie macht? Während der Gast kommt, nimmt sie noch eine Schwester zu sich, damit bei der Schwester Platz ist, damit der Bruder zu Besuch kommen kann und dort wohnen kann. Weißt du, sie tut ihren Dienst. Und wie schön es ist, dass man rausfindet, wie Gott den einen so gebraucht. Der eine macht das, der andere macht jenes. Und so hat jeder seine Berufung, seinen Platz im Werk Gottes. Und der andere kann gar nichts anderes als nur beten. Und das ist genauso wichtig. und finde deinen Platz in dieser wunderbaren Bewegung Gottes, in dieser wunderbaren Werk Gottes. Finde deinen Platz irgendwo und du wirst den Reichtum entdecken. Und dann muss ich nicht alles selber tun, ich muss nicht immer beten. Weißt du, manchmal ist es schön, ich muss nicht beten, wenn andere für mich beten. Aber ich muss umso mehr beten, wenn ihr nicht betet. So, es ist gut, wenn wir einander austauschen können. Du betest und ich kämpfe. Ich gehe und du powerst hinterher. Oder was es auch immer sein mag. So, wir stehen zusammen als Volk Gottes, als Werk Gottes. Und was ich kann, das kannst du nicht. Und was du kannst, kann ich wieder nicht. Ich würde mich gerne in deine Situation mich versetzen und versuchen, das tun, was du so gut kannst. Und das schaffe ich nicht. Und ich habe aufgegeben, zu versuchen, dich zu kopieren. Ich habe aufgehört, weil ich es nicht schaffe. Ich bin ich und ich werde ich bleiben. Und ich möchte mit meinen Gaben, die Gott mir gegeben hat, ich möchte ihn einfach zu seinem Lob und zu seiner Ehre dienen und einfach sagen, ich bin da, Herr. Gebrauche mich. Den Reichtum Christi. Die Gemeinde Jesu ist nicht bettelarm. Hört mit dem Unsinn auf. Armes Würmlein Jakob. Das gilt für Israel, aber nicht für mich. Wir sind reich in Christus. Uns stehen alle Schätze Gottes zur Verfügung. Wir müssen nur bitten, nur rufen, nur anklopfen, nur suchen und wir werden es finden. Ihr sollt Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Und meine Herrlichkeit wird mit euch gehen. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, aber zum Volk Gottes über alle. Auf jeden von ihnen setzte sich der Heilige Geist. Auf jeden von ihnen. Auch Maria, auch diese alte Frau, empfing den Heiligen Geist. Alle wurden und alle in Ephesus, alle 12 fingen an zu weissagen, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Was für Gottesdienst, wie lang wird der Gottesdienst wohl gegangen sein? 12 Leute weissagen nacheinander. Und jeder hat sein Herz voll und macht seinem Herzen Luft und preist die Größe Gottes, verkündigt das Wort Gottes, weil das Herz voll geworden ist. Wenn du von Gott ergriffen bist, dann kommt die Herrlichkeit Gottes zum Tragen. Dann kommt der Reichtum Gottes zu tragen. Dann, ich glaube, wir können 2001 eine fantastische Gemeinde werden, wenn wir es wollen. Wenn wir es wollen. Wenn wir sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, Gott. Und jetzt reflektiere du mein Licht. Wenn du kein Licht hast, und ich habe auch kein Licht. Weißt du, aber ich möchte Mond sein. Der Mond ist ganz grauer, kahler Felsen. Ein Steinbrocken. Und dass es so ist, weiß ich, dass die Astronauten zurückkamen. Ich habe sogar den Mann da gehabt, der auf dem Mond war. Und der hat sogar noch einen Stein in der Tasche gehabt. Der zeigte, das ist so ein Mondstand. Natürlich in Plastikbeuteln. So ein Stein. Ich habe diesen Stein für mich vom Mond zurückgebracht. Und ich weiß, der Mond ist aus Stein. Der Mond hat kein eigenes Licht. Aber weißt du, was der Mond macht? Der ist ganz schlau. Der Mond ist sehr, sehr schlau. Der reflektiert das Licht von der Sonne. Der stellt sich immer so hin, dass er gut zur Sonne steht und zeigt immer nur die eine Seite. Er zeigt uns nicht die andere Seite. Er zeigt uns immer seine gute Seite. So, und die nicht so viel Hügel hat und nicht so viel Krater hat und nicht so viel Einschläge hat. Und das ist so wichtig. Wir sollten der Welt nicht unsere Krater zeigen, wo die Kometen eingeschlagen haben, die uns zerfetzt haben, die unser Rücken zerstört haben und die uns blutig geklopft haben. Wir müssen nicht den Rücken zeigen. Wir drehen so wie der Mond. Wir zeigen immer unsere gute Seite. Unsere gute Seite. Ja, Halleluja. Und wir zeigen, wie gut der Herr ist. Amen. Vollkommenheit. Den Reichtum Christi. In Florenz gab es einen Wettstreit zwischen 2 großen Künstler. Einer wollte besser sein wie der andere. Und die haben da eine Wette gemacht und der gute Künstler, der eigentlich besser war als der andere, und der andere wusste, dass er nicht so gut ist, aber er hat geglaubt, er wäre noch gut, oder sehr gut. So, und der andere, der gute, der wirklich gute Meister, hat den herausgefordert: Beweise mir, dass du ein guter Künstler bist. So, wir wollen jetzt zu einem bestimmten Tag beide gleichzeitig für eine bestimmte Zeit ein Gemälde malen, der eine da, der andere dort. Und dann soll die Jury urteilen, wessen Gemälde am besten rauskommt. So, was ist passiert? Der gute Künstler, der malt sein Gemälde und schuftet und arbeitet, und der andere hinterm Vorhang, keiner weiß vom anderen, was der andere macht. Und der andere sagt, ich bin verloren sowieso, was soll ich groß anstrengen? Gegen den kann ich nicht ankommen. Ich bin ein guter Künstler, aber den kann ich nicht so schlagen. Was hat er gemacht? der hat eine Wand genommen und einen Spiegel gemacht und in so eine Position gebracht und den poliert und poliert und poliert. Die ganze Zeit, während der andere gemalt hat, hat er poliert. So. Und dann werden die Vorhänge runtergezogen. Wessen Bild ist das Beste? Sein Bild ist gut. Wunderbar. Aber dann haben sie sein Bild angeschaut. Da war sein Bild von da drüben. In sein Bild hat sich reflektiert und war noch viel schöner, als dessen Bild war. Und der Meister hat das, den Preis bekommen. Weil er verstanden hat, diesen Reichtum hier rüber zu bringen. Verstehst du, den Reichtum Gottes hier runter zu bringen? Wir machen nicht so, so, sondern so, so. Von oben nach unten. Den Reichtum Christi hier auf dieser Erde, das Reich Gottes, dein Wille geschehe. Wo? Im Himmel? Brauchst nicht beten, das passiert selber. Das erledigen die Engel für dich. Aber dass der Wille Gottes hier geschieht, bist du es, bin ich verantwortlich. Wir wollen offen sein, dass Gott hier uns seinen Willen offenbart. Und dass wir hier seinen Willen umsetzen und seinen Willen verherrlichen und gebrauchen. Ich weiß, heißt es in der Offenbarung, deine Trübsal und deine Armut. Ich weiß, Offenbarung 2, Vers 9, ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Gott weiß, wie es um dich steht. Aber ich sage dir was? Du bist reich. Ist das nicht großartig? Du bist reich. Kannst du sagen, ich bin reich? Auch wenn du keine Kopeke in der Tasche hast? Ich bin reich, Halleluja. Ich bin reich, weil Christus mein Reichtum ist. Er hat alles für mich bezahlt, hat alles für mich gewirkt. Ich habe Trübsal, ich habe Armut, ich habe all diese Dinge, aber in ihm habe ich alles. Und weißt du, und das ist auch noch das Schöne, ich habe Brüder und Schwestern. Ich habe Brüder und Schwestern, das ist der wahre Reichtum. So Einzelkinder. Ich will jetzt kein Interview fragen so bei den Einzelkindern. Aber so ein Einzelkind, das wächst arm auf. Das hat keinen Bruder, keine Schwester. Wünscht sich deinen Spielkameraden. Aber du hast einen Spielkameraden, du hast einen Bruder, eine Schwester. Du bist reich. Und weißt du, in der Bibel, in den Sprüchen steht es einmal, wer einen Freund gewinnt, hat ein Vermögen gewonnen. Wer einen Freund gewinnt, wenn du einen Freund hast, eine Freundin hast, hast ein Vermögen gewonnen. Und wir arm sind die Menschen, die keine Freunde haben. Die Reichen haben keine Freunde. Weißt du, worauf bei den Reichen die Leute abgesehen haben? Auf ihr Geld. Und wenn der Reiche nichts mehr hat, dann ist er verloren. Dann kann er zu den Schweinen gehen. Du kennst ja diese Geschichte. Dann ist er out. Dann gibt ihm niemand was. Aber wenn du Freunde gewonnen hast, echte, wahre Freunde im Glauben, die haben vielleicht auch nicht viel, aber die stehen zur Seite. Die weinen mit dir. Die sagen, Bruder, ich kann mit dir mitfühlen, oder Schwester, es tut mir so leid. Ich verstehe dich. Weißt du, Freunde sind nicht die, die eine Predigt dir halten und ein Referat, wie du hättest besser machen können, worauf du hättest aufpassen müssen und was du in Acht, wo du dich in Acht hättest nehmen sollen. Nein, Freunde sind Menschen, die an deiner Seite stehen und mit dir mitfühlen. Die den Schmerz teilen, die Last teilen. Diese geteilte Last ist schon eine halbe Last. Da trägst du nicht mehr so schwer. Diese geteilte Last. Und das ist was Wunderbares, wenn du solche Menschen gefunden hast. Und diese Menschen gibt es hier auf dieser Erde. Nicht viele. Und du wirst nicht zu allen. Du könntest 1000 Leute sein und einsam sein. Aber finde eine Handvoll von Menschen, die mit dir durch dick und dünn gehen, mit denen du Pferde stehlen kannst. Sollst ja nicht stehlen, aber wirklich aber so. So eine dicke Freundschaft, die mit dir alles machen würden. Du brauchst solche Freunde, die wirklich alles für dich tun würden. Wenn du in Not bist, die dir helfen würden. Geschwister, es ist nicht selbstverständlich. Und das kann man auch nicht kaufen, das kann man auch nicht diktieren, das kann man auch nicht befehlen. Das muss der Heilige Geist bringen und was Gott zusammengefügt hat, muss, das sollte der Mensch nicht scheiden. Weißt du, es muss uns von Gott geschenkt werden, durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Damit du glückliche Tage hast. Ein Reicher von 75 Jahren, ein Multimillionär, einer wahrscheinlich der drittreichsten Leute dieser Welt, Der hat gesagt, wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, ich habe keine 11 Tage gehabt, wo ich wirklich glücklich war. Keine 11 Tage gehabt, wo ich wirklich glücklich war. Er hat alles gehabt, aber wo er wirklich glücklich war. Und Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wisst ihr, was wir brauchen? Den wahren Reichtum Christi, wo wir wirklich glücklich sind. Das kann man nicht fabrizieren. Das kann man auch nicht machen. Ob laute Musik oder leise Musik oder schnelle Musik oder langsame Musik, selbst wenn ich Parfüm versprühen würde und Weihrauch hier verbrennen würde, das würde nicht bewirken, das muss der Heilige Geist wirken. Aber manchmal hat man solche Stunden, wo man sagt, Herr, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Am liebsten möchte ich gar nicht mehr nach Hause gehen. Hier ist gut sein. Der Reichtum Christi. Hier ist gut sein. Ich baue gleich hier eine Hütte. Er ist uns gemacht zur Erkenntnis. Weißt du, das ist, als ich so das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja intellektuell, Erkenntnis. Verborgen alle Schätze der Weisheit ist auch intellektuell. Weisheit ist etwas Intellektuelles, Erkenntnis ist etwas Intellektuelles, ist etwas Geistiges. Und ich denke, das ist der Einstieg, der Anfang für den Reichtum Christi in unserem Denken. Wenn er unser Denken erfüllt, nicht, dass ich ergriffen hätte, aber ich bin von Christus ergriffen. Und jetzt, der Herr arbeitet an mir. Und der Herr führt mich. Und weißt du, wie der Herr führt? Und alle, du kannst die Führung Gottes anschauen. Wenn Gott dich wirklich führt, dann führt er dich immer in die Gemeinde. Paulus, als er sich bekehrte, wohin wurde er hingeführt? In die Gemeinde nach Damaskus, dort, wo der Bruder Ananias Pastor war, zu dem wurde er hingeführt und der hat ihm gedient, der hat ihn gesegnet, der hat ein Wort Gottes für ihn empfangen, hätte er lieber nicht empfangen, aber der hat es trotzdem empfangen und trotzdem weitergegeben. Du bist mir ein, obwohl er Angst hatte und zitterte vor dieser Botschaft, hat er gesagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes, Gott hat dich gesandt und so weiter. Und genau das, was Ananias sagte in seiner ersten Predigt zum Bruder Saul, das war wieder rote Farben für den Rest seines Lebens. Nicht der Paulus hat sich gelebt, sondern die Botschaft, die durch den Bruder Ananias ihm geweissagt wurde, die hat sich in seinem Leben reflektiert und erfüllt. Als junger Pastor in Deutschland ist mir zu eng geworden. Damals war Deutschland noch geteilt und noch nicht vereint. Ist mir zu eng geworden. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte Missionar werden. Ich möchte in ein Land gehen, wo keine Mission ist, wo keine Evangelisation möglich ist. Ich möchte Pionier für dich sein. Und so habe ich die Landkarte studiert und habe herausgefunden, Nepal, da im Himalaya-Gebirge, das ist ein Gebiet, dort kommen keine Missionare hin. Dort ist das Land zu für die Missionare. Er sagt, und Gott, genau da möchte ich hin. Und ich bete schon die ganze Zeit, warte auf die Berufung, auf irgendeine Ausschreibung, wo Missionare für Nepal gesucht werden. Aber keiner kommt. Und keiner ruft da, keine Missionsgesellschaft hat irgendwie wie Kontakte nach Nepal. Niemand schickt jemanden nach Nepal. Ich wäre gerne nach Nepal gegangen damals. Nein, keiner braucht mich. Und dann ist eine Gebetsnacht, werde ich nie vergessen. Diese Gebetsnacht, da kommt ein junger Bursche, damals noch ein Student oder Praktikant beim Daimler-Benz, hat freien Abend, kommt rein, kein Christ aus Graz oder Linz, ich weiß nicht, aus Österreich irgendwo, Graz oder Linz, Wolfgang Wiesinger, das ist der Name, weiß ich, weil ich für ihn sehr oft gebetet habe. So, da kommt er rein, in den ersten paar Stunden bekehrt er sich. Dann haben wir gesagt, wir müssen leider heute Abend schließen und wir müssen die Gäste entlassen, denn wir haben heute Nacht Gebetsstunden. Wir gehen stocktiefer und wir werden heute Nacht beten. So, wer nach Hause gehen möchte, darf nach Hause gehen. Die Tür wird verschlossen und morgen erst um 5 Uhr wird die Tür wieder aufgemacht. Und er sagt, ja, ich habe sowieso nichts vor und ich möchte mal sehen, wie ihr betet. Ich bleibe hier. Und er sagt, gut, Matratzen haben wir da. Wenn du schlafen willst, kannst du auf einer Matratze schlafen. Der blieb da in dieser Nacht. In dieser Nacht empfing er den Heiligen Geist, Leute. Der bekehrt sich, empfängt den Heiligen Geist und dann fragt er gleich, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gesagt, eigentlich jetzt nach der biblischen Reihenfolge müsstest du getauft werden. Und wir sind morgens, wir kamen morgens um 5 Uhr raus aus dem Keller, aus dem Gebetskeller. Der Postbote läuft, und der Zeitungsmann läuft vorbei. Sagt er, was habt ihr heute Nacht gemacht? Haben wir gebetet, haben wir gesagt. Und wir sind dann gleich zum Ebnesee gefahren, haben wir den Mann getauft. Und was ist passiert? Der Heilige Geist hat ihn weitergeführt. Plötzlich hat er gelesen, in Nepal brauchen sie einen Kinderarzt. Er war Kinderarzt. Und seine Frau war Mathematiklehrerin. Die brauchen einen Kinderarzt in Nepal und der ist kein Missionar kommt rein, aber ein Kinderarzt. Den haben sie sogar die Regierung angefragt und er hat sich gemeldet als Kinderarzt nach Nepal und dort hat er dann eine Gemeinde angefangen. Seine Frau hat ein bisschen Gitarre gespielt und so fingen sie an, in Nepal für Gott zu arbeiten. Geheimnisvoll. Weißt du, der eine hat den Wunsch, nach Nepal zu gehen, kommt nicht hin, sitzt immer noch in Deutschland und der andere, der wird von Gott, weil er den Wunsch hat, das reflektiert sich irgendwo und er geht als Missionar nach Nepal. Halleluja. Und ich habe neulich irgendwo Nachrichten gehört oder gelesen, so christliche Nachrichten, Wolfgang Wiesinger ist immer noch in Nepal. Und das ist schon 30 Jahre bald her. Der ist immer noch in Nepal. Und ich freue mich, dass Gott so mysteriös wirkt. Das ist Gemeinde, ein Mysterium, etwas Geheimnisvolles. Möchtest du ein Teil dessen sein? Möchtest du Jesus entdecken, ihn mehr kennenlernen, dann lass dich zeigen, was Jesus wirklich ist, wie Jesus wirklich wirkt. Komm zum Schluss. In ihm, in Jesus also, liegt das Geheimnis, das Mysterium, was viele nicht begreifen und nicht erkennen. Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und die einen stoßen sich an ihn, so wie Simeon geweissagt hat oder die Hanna auch bestätigt hatte in Lukas 2. Die einen stoßen sich an ihn, zerbrechen und die anderen stehen auf. Dieser Schatz, wie wirkt er in deinem Leben? Weißt du, Schätze müssen verarbeitet werden. Es genügt nicht. Was nützt dir Klumpen Gold? Was nützt dir Klumpen Gold? Mit diesem Klumpen Gold kannst du nichts anfangen. Dieses Stück Gold muss verarbeitet werden. Was nützt dir so ein Diamant? Gar nichts. Kannst damit gar nichts anfangen, mit so einem Stein. Aber jetzt muss dieser Stein gesplittert, zersägt werden. Ich werde nie vergessen, ich war in Israel, Natania oder wie die Ortschaft auch hieß, eine Diamantenschleiferei. Weißt du, und dann saßen sie da mit dem Fernglas, mit der Lupe. Und dann haben sie geschliffen an diesem Diamanten. Und ich habe gedacht, Mensch, da ist gar nichts mehr dran und der schleift immer noch. Ich sagte, ja, da ist noch die Feinheiten. Und manchmal denkst du von deinem Leben, mein Gott, an mir ist bald nichts mehr dran. Das weg und 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 das weg. Nur noch Goldstaub. Diamantenstaub. Weißt du, Gott kann sogar mit deinem Diamantenstaub noch etwas anfangen. Und dann habe ich gefragt, was ist mit dem ganzen Staub, was da passiert? Er sagte, da werden Werkzeuge werden draus gemacht. Diamantenschleifscheiben und sonst noch was. Was aus diesem Diamantenstaub gemacht wird. Sogar wenn Gott von dir Dinge wegschleift, sogar aus einem Staub wird noch was draus. Was Produktives, was Wertvolles. Noch Werkzeuge, womit andere noch blank poliert werden. Werkzeuge draus gemacht, also Schleifpapier und sonst was wird. Diamanten. Und das wird sogar noch verarbeitet und so weiter. Also geklebt und geschweißt oder was es auch, wie es auch immer gemacht wird. Das hat mir erzählt, die ganze Geschichte, die Diamantengeschichte, wie das noch weiter verarbeitet wird. Aber als ich das so sah, mit seinem Fernglas und so sitzt der Meister heute Abend, um dich wertvoll zu machen, in seinen Augen. Und wer etwas Großes wird im Reich Gottes, der muss durch die Mühle Gottes gehen. Das ist wahr. Wer wirklich was Großes im Reich Gottes werden möchte, muss durch die Mühle Gottes gehen. Der wird geschliffen. Und hab keine Angst vorm Schliff. Wir sind nicht beim Baras, nein. Aber vom Schliff. Weißt du, vom Drill, vom Dressieren. Gott arbeitet an dir, um die Schätze herauszuholen, die in dir wirklich drin stecken. Und dann, als er fertig war mit seinem, ich weiß nicht, vielleicht, es sollte was Wertvolles sein, aber ich habe den Wert nicht gekannt. Nur der Meister kennt den Wert. So, und viele kennen den Wert auch nicht. Auch die Menschen können, wenn sie dein Leben heute Abend anschauen, die können vielleicht deinen Wert nicht feststellen, was du wirklich wert bist. Es gibt ideale Werte. Für uns ist Ramsch Abfall, aber für die anderen hat es einen idealen Wert. Also der Wert ist sehr fraglich, was einem wertvoll ist und was einem nicht wertvoll ist. Aber dann stand er da und dann hat er genommen und Licht angemacht und dann hat er gesagt, der reflektiert. Und da war er glücklich. Dieser Stein reflektiert. Dieser Stein bricht das Licht. Jetzt war er zufrieden. Und selbst noch so klein, dieser Stein reflektiert. Und reflektierst du, reflektieren wir Jesus. Die Menschen brauchen Diamanten, Perlen hier in unserer Mitte. Und so ein Diamant ist nur ein Steinchen. Eigentlich, ich würde es gar nicht draußen finden, wenn ich suchen würde. Ich habe sogar mich bemüht, ich habe gesammelt Bernsteine früher, aber ich habe vergessen, wie die aussehen. Ich kannte Bernsteine. Früher musste ich von der Schule, wir hatten sogar schulfrei, wenn Sturm war und Bernsteine rausgespült wurden an der Ostsee. Aber, weißt du, was ist das? Das genügt nicht nur dieses Steinchen, nicht nur dieser Schliff, um damit es schön zur Geltung dieser Perle, dieser Diamant kommt. Es muss in eine Fassung, in einen Ring. Und genau das ist, was Gott von dir und von mir will, damit wir wirklich einen Platz einnehmen. Wir müssen eine Fassung. Und da bringt der Herr rein. Und dann hat er diesen kleinen Steinchen mit Pinzette in eine Fassung gebracht. Und dann hat er eine unserer Schwestern, die damals mit dabei waren, verkauft. Diesen Stein, den er da geschliffen hatte. Eine unserer Schwestern, die hat es mitgenommen. Die konnte es nicht einmal bezahlen. Die musste zu Hause zuerst mal anrufen, ob der Mann einverstanden ist, dass sie jetzt mit der Scheckkarte so einen Betrag hier ausgibt. Die Fassung. Und erst in der Fassung bist du brauchbar. Erst in der Fassung. Was heißt das? Denk an das Wort Fassung und such vergleichswerte Worte mit Fassung. Was das alles bedeutet. Erst in der richtigen geistlichen Verfassung. In der geistlichen Ordnung, erst dann wird dieser Schatz voll zum Tragen kommen. Voll zum Tragen kommen. Er ist unser Reichtum, gewiss. Aber dieser Reichtum muss irgendwo sichtbar sein. Jetzt, ich will jetzt nicht die russischen Geschwister beleidigen und auch nicht die deutschen Geschwister beleidigen. Manche deutsche Geschwister, die sind sehr eng. Viele Jahre haben sie in Deutschland gesagt, die Schwestern dürfen keinen Schmuck tragen, das ist Sünde. Die dürfen keine Schminke nehmen, das ist auch Sünde. Die dürfen sich nicht pudern, gar nichts. Also die dürfen ganz, ganz sachte sein. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Schönheit muss doch von Gott kommen. Und Schönheit ist im Willen Gottes und der Mensch sollte schön sein. Aber ich konnte nicht verstehen, dass die Christen sich so hässlich gemacht haben, gar nicht schön gemacht haben, kein Schmuck und nichts. Das Gold, glaube ich, an den Augen, aber nicht vom Himmel, sondern von der Puderdose. Dass die Christen sich so goldig machen, da habe ich die Bibel gelesen. Und dann heißt es, der Eliezer gab den Schmuck und als sie nachher die Rebekka zum Isaac kam, hat er sogar den Schmuck der Sarah gegeben. Lies mal zu, Schwestern, ihr solltet unbedingt lesen. Ihr seid nicht biblisch geschmückt. Keiner von euch. Also sehe ich niemand, die biblisch geschmückt ist, so wie die Sarah. In der Bibel steht, und dann haben diese Frommen verwendet, die Heiligen, die gläubigen Schwestern sollen so geschmückt werden, wie die heiligen Frauen geschmückt waren im Alten Testament, Sarah und so weiter, und werden aufgezählt, Sarah und Rebekka, die alten Frauen. So, und wie wurden diese alten Frauen geschmückt? Haltet euch fest, liebe Schwestern. Und in der ganzen Litanei, was aufgelesen wird, was die Rebekka von der Sarah geerbt hatte, da waren Ohrringen, da waren Brustschmuck und was sonst noch was, Armspangen und ein Nasenring. So, also die Schwestern sind erst richtig geschmückt, wenn sie so einen richtigen Nasenring haben. Wir verstehen Spaß. Aber ich möchte hier nur sagen, weißt du, Schmuck muss getragen werden. Und ich habe mich gefragt, was für ein Schmuck wird dieser Nasenring wohl gewesen sein? Was wird das gewesen sein? Und wir haben vielleicht ein ganz gestörtes Verhältnis zum Schmuck. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht bettelarm und ist nicht schmucklos. Sie ist geschmückt. Es gibt kein Wesen im gesamten Universum Gottes, das herrlicher geschmückt ist als die Gemeinde Jesu Christi. Man sieht es uns zwar heute nicht an. Du sagst, was? So Kickerles Verein. Klimperles Verein. Oder welcher Verein ich schon überall drin war. Die Welt sieht es nicht an, wie reich wir sind. Wenn die Schönheit, der Glanz Gottes einmal offenbart wird, wenn der Vorhang abgezogen wird, dann werden wir sehen, was für eine Herrlichkeit wir waren. Eigentlich, die Juden sollten kein Bildnis machen. Steht ja in ihren Gesetzen drin, steht in der Bibel drin. Und im Talmud ist eine ganz interessante Passage. Da wird von Abraham erzählt. Abraham hat einen Stein gehabt als Amulett, als Kette um seinen Hals. Und wenn er mit Leuten sprach, steht im jüdischen Buch, also das ist nicht in der Bibel, aber im jüdischen Buch steht es drin, das ist ihr Katechismus und ihre Bibel, und wird auch geglaubt und akzeptiert vom Judentum. Da wird eine Halskette getragen, und wenn er mit Leuten redet, und er hat den Eindruck, die Leute waren würdig. Ganz große Wahrheit im Neuen Testament nachher. Wenn wir das übertragen und übersetzen aufs Neue Testament, gewaltig. Wenn der merkt, diese Leute sind also wert, dass man jetzt weiter mit ihnen geht, tiefer mit ihnen geht, mehr ihnen sagt, dann öffnet sein Hemd und zieht den Stein hervor und dreht den Stein um, und in dem Lichtglanz dieses Steines wird der Kranke geheilt. Also Heilung im Alten Testament klingt ein bisschen wie Aberglauben, aber das steht drin auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der würdig ist und der den Eindruck hat, jetzt. Und als ich später diese Worte gelesen habe und das Neue Testament verglichen habe, der Herr Jesus sagt, werfet eure Perlen nicht vor die Säue. Wir haben einen Schatz, ihr Lieben, in irdenen Gefäßen. Er ist uns gemacht zu Weisheit, zu Erkenntnis. Erst wenn wir merken, mit wem wir zu tun haben, dass er würdig ist, empfänglich ist, offen ist, ehrlich ist. Viele sind nicht ehrlich. Wenn er ehrlich ist, aufrichtig ist, wenn er es haben will, dann gib ihm mehr. Und wir sollen Zeugnis geben. Wir haben uns so viele Schwierigkeiten in unserem Leben eingehandelt, weil wir am falschen Platz, den falschen Leuten, zum falschen Zeitpunkt Zeugnis gegeben haben. Wir sollten nicht unsere Perlen, unseren Schatz vor die Säue werfen. Erst wenn er würdig ist, dann unser Herz öffnen, dieses Hemd, was im Talmud drin steht, öffnen und sagen, Gott, Gottes Licht reflektiert dich jetzt, zeig dich. Wir sollen erst Zeugnis geben nach dem, was die Bibel sagt, wenn dich jemand um deine Rechenschaft fordert, dann sollen wir Zeugnis geben. Ich finde es große Wahrheit. Wir sollen mit unseren Schätzen nicht so herumhausieren gehen, gucken, was ich habe. Wenn du überall erzählst, was du hast, dein Reichtum wird dir genommen. Da wird schnell ein Dieb kommen. Da wird schnell ein Räuber kommen. So viele haben ihr Rückgrat gebrochen, weil sie und ihre Vision zunichte gemacht, weil sie überall erzählt haben, guck mal, ich bin ein Berufener Gottes. Gott hat mich erwählt, das Evangelium zu predigen. Ich werde nach Israel gehen. Ich werde auf dem Tempelberg predigen. Kenne ich solche. Und die sind sogar noch nach Israel gefahren, haben dann gesagt, also wenn ich nicht predigen kann, kehre ich wenigstens die Stadt. Und haben die Stadt gekehrt. Für die Stadtreinigung in Jerusalem gearbeitet. Und die kämpfen. Gott hat mich berufen und überall erzählt. Wenn du eine Berufung, eine Vision für dein Leben hast, dann geh nur zu Menschen hin, die gläubig sind, die auch an die Vision glauben und voll Heiligen Geistes sind und auch an Erwählung glauben. Und dann kannst du Freunde suchen. Such dir die richtigen Freunde, sonst machst du alles kaputt in deinem Leben. Sonst geht dieser Schatz verloren und die Diebe sind nur hierher gekommen. Was haben denn die? Was ist bei denen los? Ich habe festgestellt, warum gerade Pfingstler und Charismatiker so viele Anfechtungen haben im geistlichen Leben. Ich kann dir sagen, warum. Der Teufel weiß, wo was zu holen ist. Bei den Gläubigen, die haben noch was. Ich habe mein Licht verloren, sagt der Luzifer. Ich weiß, ich bin verloren. Ich bin zwar ein Engel des Lichts, ich habe noch ein bisschen Licht da, aber die haben's. Und weißt du, wann der Teufel dich am allermeisten anficht? Nach einer gesegneten Versammlung. Wenn die Gegenwart Gottes da war, wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, wenn du einen Schatz empfangen hast, dann hast du deinen Angriff perfekt. Weil er sagt, das, was der hat, will ich haben. Und deshalb werden manche Freikirchler, die an den Heiligen Geist nicht glauben, und auch manche Pfingstler, die nicht an den Heiligen Geist glauben, das ist manchmal eine ganz größte Tragödie. Ich bin entsetzt über die Pfingstbewegung in Deutschland. Etwa 40% der Pfingstgläubigen in Deutschland haben den Heiligen Geist, nach Statistik. Das ist traurig. Pfingstler und keinen Heiligen Geist haben. Was ist dann bei den anderen? Verstehst du, mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen eine Erweckung. Deshalb ist es gut, dass die Pfingstler jetzt miteinander beten, dass wir in Deutschland suchen den Herrn. Gott, wir möchten nicht nur so, dass nur ein paar den Heiligen Geist haben, sondern alle sollen, die den Herrn Jesus kennen und mit dem Herrn Jesus gehen, voll des Heiligen Geistes sein. Alle. Aber der Teufel hat auf die ganz besonders abgesehen. Warum sind so Nervenkranke, Depressive, Schwermütige in pfingstlichen, charismatischen Kreisen? Der Grund ist ganz einfach, weil die etwas haben und die versuchen abzusaugen, statt selber zu suchen, statt selber zu kämpfen, versuchen es abzunehmen. Du wirst ausgeraubt. Schätze gehören dir. Wenn Jesus dir etwas vererbt, dann hat es dir vererbt und nicht Hinz und Kunz, Müller und Meier. Du bist reich und du hast deinen Teil. Und du sollst mit dem Teil, mit dem Pfund, was Gott dir gegeben hat, wuchern und handeln. Das sind dieses Vermögen, das er dir zurückgelassen hat. In ihm liegt es verborgen. Du hast ihn aufgenommen und jetzt sind alle Talente, die Gott für dein Leben bestimmt hat, in deinem Leben drin. Und teil mit niemandem. Du musst auch mal Egoist sein. Mit niemandem teilen, das ist meine Aufgabe. Das ist mein Dienst. Und da musst du hinstehen und sagen, das ist meine Gemeinde und ich erlaube es nicht, dass irgendjemand in meine Gemeinde kommt und sein Unwesen treibt. Muss ich stehen. Wenn es dir nicht gefällt, hier ist die Tür. Wunderbar, wir haben zwei Flügel, kannst gleich rausgehen. Wenn es dir nicht gefällt, hier. Aber wenn wir zusammenstehen können, wenn du die gleiche Vision hast, die gleiche Schau hast, die gleiche Liebe für den Heiland, wenn du das Reich Gottes bauen möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Dann komm rein und wir schließen die Tür zu. Genau das machen wir. Perfekt. Dann bist du drin. Weißt du, was macht der Teufel? Er kommt zum Stehlen. Der kommt zum Stehlen. Ich werde es nie vergessen, als Amy hier war. Ich habe in diesem Gottesdienst zuerst mal Gänsehaut gekriegt. Richtig Gänsehaut gekriegt. Plötzlich, während wir hier so beten, irgendwas Dummes ist hier passiert, irgendjemand besessen oder belastet oder was es auch war, plötzlich schnappt sich diese Frau etwas in die Hand und rennt raus und reißt die Tür raus und schmeißt die Tür raus. Da habe ich gedacht, liebe Zeit, du hast recht getan. Der Teufel muss rausgeschmissen werden. Hast du schon den Teufel rausgeschmissen? Was für Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Es gibt auch falsche Schätze. Falsche, verkehrte Schätze, gottlose Schätze, sündige Schätze. Schätze, die man nicht anrühren sollte. Jemand bekehrt sich und bringt mir eine Kristallkugel. Und da habe ich gesagt, das ist Teufelszeug, diese Kristallkugel. Da Zukunft sehen und was weiß ich dafür. Dinge lesen und dann ließ sie mich reinschauen. Siehst du was? Habe ich gesagt, nein, ich sehe Glas, weiter nichts. Will auch nicht mehr sehen als Glas. Ist auch nicht mehr Glas. Aber Leute sehen was da hinein. Sie projizieren selbst was hinein. Wegschmeißen. Und dann wollte ich der Frau das wegnehmen. Ja, du warst, wir haben dann nachher noch versucht zu entrümpeln. Hat es gar nicht geklappt. Der hat Angst gekriegt, als was ans Entrümpeln ging, um dieses Teufelsschatz wegzuschaffen. Ja. Da war der Teufel los. Plötzlich hast du den Menschen nicht mehr gesehen und sich nicht mehr gemeldet. Wenn du Teufelsschätze. Der Teufel hat auch seine Schätze. Das wollen wir nicht verkennen und nicht übersehen. Aber wir haben andere Reichtümer. Halleluja. Den Reichtum Jesu Christi. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Der Teufel, schau an, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel macht die Menschen einsam. Der Teufel macht die Menschen arm. Der Teufel macht die Menschen dumm. Der Teufel macht die Menschen schwach. Der Teufel macht die Menschen krank. Und alles so miteinander, was so dazu gehört. Aber der Herr Jesus, der macht uns, vermehrt uns, bringt uns zusammen mit anderen Geschwistern. Der Herr Jesus macht uns reich. Wir teilen, wir haben nicht viel, wir haben Gütergemeinschaft. Ja, Christen haben Gütergemeinschaft. Erwarte nicht von mir, dass ich mit dir, wo du nicht zu dieser Gemeinde gehörst, dass ich mein Vermögen teile. Aber wenn du zu dieser Gemeinde gehören würdest und ein Teil dieser Gemeinde wärst und wenn dein Haus abbrennt, ich werde bestimmt durch die Gegend laufen und Material für dich sammeln, damit du wieder ein Bett und einen Tisch hast. Werde ich tun. Aber ich muss nicht für andere Leute, die in ihre Häuser abbrennen, Material sammeln. Werde nicht fertig. Aber wenn du von hier nichts zu essen hättest, ich würde mein Brot mit dir teilen, ich würde fasten, damit du was hast. Ich würde teilen, weil du ein Teil bist. Und Geschwister, wenn wir wirklich, was wir hier in Berlin wirklich brauchen, ist die Gemeinde Jesu Christi und kein Kaninchenzuchtverein. Und keine Megachurch. Oder irgendwelchen Club. Nein, wir brauchen wirklich Gemeinde Jesu, wo wir es aneinander warm werden. Wo wir aneinander erhitzen. Wir sollen uns einander reizen zu guten Werken. Ja, das ist Reichtum. Ich werde gereizt zu guten Werken. Plötzlich kommt jemand und sagt, ja, guck mal, in dir steckt was drin. In dir steckt was drin. Komm raus. Dieses Gute. Jetzt entfalte mal. Du kannst auch etwas. Ich wusste gar nicht, dass Gisela so lange Gedichte aufsagen kann. Da du kannst. Verstehst, plötzlich ist die Vielfalt da. Plötzlich kann jemand singen. Ich denke an Detlef jetzt über Weihnachten. Er freut mit seinen Liedern. Plötzlich. Als er zu mir sagte, ich singe am Weihnachten, kann ich am Weihnachten ein Lied singen, habe ich zuerst gedacht, lieber Gott, er sollte mir zuerst mal vorsingen. Und dann habe ich gebetet und gesagt, das ist mein Bruder in Christus. Und wenn er sagt, ich singe und er kennt die Gemeinde, dann traue ich ihm zu, dass das Beste rauskommt. Und es war gut, oder? Wie war's? Wart ihr begeistert? War's gut. Preis dem Herrn. Du siehst manchmal nicht, was unter dem Staub dieser Welt, dieser Erde, des Alltags, des Lebens manchmal verborgen ist. Schätze müssen freigeputzt werden, freigeschaufelt werden. Wir werden Dinge entdecken, meine Lieben, und genau das ist, was ich hier in Berlin möchte. Nichts anderes, wir möchten Perlen finden, und jeder von uns ist eine Perle. Halleluja. Amen. Seid ihr noch da? Lob und Dank. Wir wollen den Herrn preisen. Lass mich ganz kurz, ein Wort habe ich noch. Du bist reich. Du bist reich. Mit diesem Satz möchte ich schließen. Du bist reich. Und nicht nur, weil wir Geld haben. Wir haben kein Geld. Aber wir sind trotzdem reich. Habt ihr jetzt eine Wohnung oder nicht? Wir beten für euch, dass ihr eine Wohnung findet. Dass unsere Geschwister eine billige, gute, schöne, liebe Wohnung finden. Meine Schwester stand an der Tür und sagt, wir sind jetzt obdachlos. Aber weißt, wir verstehen uns, ihr habt schon irgendwo ein Zuhause. Aber wir wollen füreinander beten. Wir sind nicht Millionäre. Auch von Millionären erwarte nicht viel. Millionäre können dir auch nicht helfen. Die werden dir nicht helfen. Die sind viel zu geizig, die Millionäre. Ich war mal so dumm. Und habe gesagt, lieber Gott, ich bräuchte ein paar Millionäre in meiner Kirche. Nicht hier in Süddeutschland. Und habe ich gebetet. Ich hatte vielleicht 4 oder 5 Millionäre in der Kirche, in der Gemeinde. Wirklich. Die haben sich bekehrt. Ich habe dann mich statt auf der Straße, habe ich bei den Geschäftsleuten evangelisiert. So, und da kamen diese Geschäftsleute. Aber ich habe gebetet, lieber Gott, hol die Millionäre wieder weg von mir. Die haben Streit miteinander gehabt, bald die halbe Gemeinde in Gericht reingezogen, Häuser verkauft und ui, 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 ui. Da habe ich gesagt, oh Gott, und gegeben? Ich gebe dir. Wenn wir mit Spanien ein Geschäft machen oder mit Saudi-Arabien 30 Millionen Projekte, wenn wir das Geschäft machen, Herr Matudis, Sie kriegen eine komplette Kirche. Bis heute nichts gekriegt. Aber weißt du, womit das Reich Gottes gebaut wird? Mit Schätzen. Mit Witwen und Waisen. Mit Witwen und Waisen wird das Reich Gottes gebaut. Das ist das Vermögen. Die Witwen und die Waisen, die Armen, die Bettler bauen das Reich Gottes. Da denkst gar nicht. Plötzlich irgendwie so ein Schärflein der Witwe, das ist manchmal mehr. Ich werde nicht vergessen, als hier eine Botschaft war von einer Gemeinde, wo nur einige ältere Geschwister waren. Und die Weissagung und die Bruder hat das Zeugnis gegeben. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, hier sind Perlen. Ich sehe Perlen hier. Ich sehe Perlen hier. Das ist diese göttliche, das ist diese Weisheit und Erkenntnis Gottes. Diese Unsichtbaren, die Gott sich erwählt hat. Aus dem, was nichts ist, macht er etwas. Aus dem, was nichts ist, macht er etwas. Einer unserer Besten vielleicht. Was ist best und was ist gut und was ist schlecht, ist relativ alles. Aber für mich persönlich denke ich, oder für die Gemeinde Gottes weltweit, einer der besten Prediger, Bruder Horton, ein Prediger in der Gemeinde Gottes, der kam an einer Zeltversammlung vorbei, war betrunken. Man sagt besoffen auf Deutsch, aber der war betrunken. War also nicht mehr nüchtern. Hört, wie diese da Halleluja-Lieder singen, geht an die Zeltversammlung vorbei, geht rein. Der Prediger predigt in der Vollmacht des Heiligen Geistes, sieht den Mann reinkommen, war keine große Versammlung, diese Gemeindegottesversammlung dort, es war keine gewaltige Versammlung, äußerlich klein. Der kommt rein, wollte stören, aber der Prediger hat gesagt, bevor der stört, störe ich. Ging auf ihn zu, legt ihm die Hände auf, betet mit ihm. Der wird auf dem Schlag nüchtern, bekehrt sich und wurde einer unserer größten Vorsteher in der Gemeinde Gottes für viele Jahre. Er durfte leider nicht mehr gewählt werden, weil seine Zeit rum war. Aber er war ein mächtiger Prediger Gottes. Wenn der gepredigt hat, der Heilige Geist mächtig gewirkt. Aber so plötzlich, das ist die große Weisheit Gottes. Unfassbar. Du bist reich. Du bist reich. Du bist reich. Wir gehören einer mächtigen Armee Gottes an. Amen. Like a mighty army. Und wenn diese Armee Gottes marschiert und wenn diese Armee Gottes geht, kann niemand und nichts aufhalten. Wir möchten das sein im Namen Gottes. Wir können nicht von uns. Das muss uns gegeben werden. Alles muss uns geschenkt werden. Wir sind so abhängig, so hilfsbedürftig von oben. Und wir geben einander das, was wir können, was wir haben. Und wenn wir das tun, sie tat, was sie konnte. Das ist das Beste, was von deinem Leben gesagt werden kann. Sie tat, was sie konnte. Das war Maria in Bethanien. Sie tat, was sie konnte. Das bisschen, was sie hatte, hat sie für Jesus verwendet. Jesus gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie tat, was sie konnte. Du musst nichts tun, was du nicht kannst. Will Gott auch nicht. Du musst nicht zur Bank gehen und Darlehen aufnehmen, um Gottes Werk zu tun. Aber was du kannst, das tu. Was du kannst, das tu. Lass uns aufstehen und lass uns dieses Jahr so beginnen und sagen, Herr, ich will mein Bestes dir geben. Ich will mich einbringen. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte ein Werkzeug sein in deiner Hand, Herr. Ich möchte ein Segen sein. Ich möchte niemand in den Weg stehen. Und wenn ich merke, meine Zeit ist rum, ich möchte weitergehen und ich möchte mein Bestes geben, wo ich bin. Und in der Bibel heißt es immer von den Heiligen, von allen großen Männern und Frauen, sie dienten Gott in ihrer Zeit. Sie dienten Gott in ihrer Zeit. Diene Gott in deiner Zeit. Diene Gott in diesem Jahr. Nicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Muss auch nicht mehr dran denken, was im letzten Jahr war. Vergiss es, wenn irgendwas Negatives war. Diene Gott in diesem Jahr. Er diente Gott in seiner Zeit. Ob jetzt ein Abraham war, ein Jakob war, ein David war, ein Jeremia war, wer auch immer war. Er diente Gott in seiner Zeit. Mit seinen Mitteln, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Gaben. Gott hat uns diesen Reichtum in Christus geschenkt. Vater, ich danke dir. Wir heben unsere Hände und beten Gott an. Vater, ich danke dir, dass du uns so reich gemacht hast, dass du uns diese Gemeinde geschenkt hast, uns diese Kirche geschenkt hast. Herr, dass du uns gesegnet hast mit allerlei himmlischen Gütern. Halleluja. Und ich preise dich, Gott, und ich rühme dich, Gott, und ich bete dich an, Gott. Halleluja, für deine Güte. Ich bete dich an für deine Güte, dass du gerade mich genommen hast. Gott, ich kann es nicht fassen. Dass du meine Brüder und Schwestern genommen hast hier. Ich kann es nicht fassen. Es ist Gnade, Gott. Erbarmen ist es, deren wir gar nicht wert sind. Herr Jesus, und trotzdem jetzt wird die mannigfaltige Weisheit Gottes an uns offenbar. Diese vielfältige Weisheit. Oh Gott, was für wunderbare Geschöpfe wir sind. Was für wunderbare Wesen wir sind. Wie wunderbar hast du unser Leben doch gemacht. Halleluja, halleluja. Gott, ich lobe dich. Herr, ich preise dich. Herr, ich bete dich an. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mit einem Chorus noch Gott loben und preisen und ihn ehren. Im Dank opfern heute Abend. Und lass uns vorwärts schauen. Lass uns vorwärts schauen heute Abend. Auch wenn er jetzt an dir noch ein bisschen rumzuschleifen hat. Er hat noch ein bisschen rumzuschleifen. Auch an mir, an uns allen. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber wir werden von Tag zu Tag vollkommener. Immer besser, immer mehr. Und der Herr hat sehr viel Geduld mit dir und mit mir. So dass wir eines Tages vollendet sind und dann in der Fassung, in die Fassung kommen. Und dann kommen wir an den Platz, wo Gott uns haben will. Halleluja. Majestät, herrliche Majestät. Halleluja, Herr, wir beten dich an. Wir sind in deiner Gegenwart. Wir möchten von deiner Gegenwart erfüllt sein. Nicht nur sein, sondern innen drin voll Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, du machst uns erst richtig funktionsfähig, sodass die Herrlichkeit Gottes sich manifestieren kann in unserer Umgebung. Halleluja. Amen. Ich bräuchte jetzt eine Schüssel. Ich glaube, die Schüssel ist doch leer, oder ist da was drin in dieser Schüssel? Ist die leer, die Schüssel? Ich brauche eine leere, gute Schüssel und einen Hocker. Irgendwo muss ein großer Hocker sein. Ja, bringen wir mal diesen Hocker. Ich habe hier Losungen. Die habe ich selber geschrieben. Ihr werdet große Probleme haben, meine Handschrift zu lesen. Ich kann nur Buchstaben in Schreibmaschine und Computer schreiben und sowas, aber Handschrift zu lesen, und dann habe ich noch gefastet und da zittere ich ein bisschen. Bin auch etwas älter geworden inzwischen. So, ich werde Schwierigkeiten haben zu lesen. Aber ich habe Wort für Wort mir vom Herrn schenken lassen, so für den einen und den anderen, wenn jemand das haben möchte, die Jahreslosung als solches. Ich habe auch Blankoschecks, so ich hoffe, dass es heute Abend reicht für jeden von uns. Eine, wenn nicht, ich werde nachher noch welche schreiben. So, aber ansonsten möchte ich zuerst mal die ausgeben, die da sind. Und ich habe gebetet. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, was ist dran? Und ich möchte das nicht als eine Wahrsagerei nehmen, sondern als eine Prophetie Gottes. Einfach eine Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat, die ich zu dieser Losung dazu geschrieben habe, so wie ich vom Herrn empfangen habe. Und wenn es manchmal zaghaft ist, dann habe ich manchmal bei einem Satz mittendrin stehen geblieben. Habe gesagt, Herr, wie geht's jetzt weiter? Was willst du sagen? Was soll gesagt werden? Kein Wasser. Nein, Schwester. Ich brauche viel Losung. Bring mal eine andere Schüssel. Es ist richtig, danke. Ja, Wasser und Brot. Okay, ja. Weißt du, ich wollte es einfach nur so, dass es fällt, so dass jeder sich das rausholt, nicht der Reihe nach. Manches war ich, manches habe ich, bei manchen habe ich gedacht, Herr, ich möchte es nicht nehmen. Aber bei manchen habe ich gesagt, Herr, ich will sofort zupacken. So, ich habe es vom Herrn empfangen, ist nur so durchgeflossen, so durchgegangen, so, und ich gebe es einfach weiter. Jetzt ist es leer? Ach so, sie bringt so was Flaches. Ja. So, Dankeschön. Ich möchte beten, so dass der Herr jedem das richtige Wort schenkt, die richtige Losung schenkt. Denn ich glaube, dass wir einen Geist der Prophetie haben, dass der prophetische Geist biblisch ist, dass wir Weissagen, eigentlich sollte jeder von euch eine Weissagung dem anderen schenken und weitergeben. Ein Wort vom Herrn empfangen. Ich hab's vom Herrn empfangen, deshalb gebe ich es euch weiter. So, ob es jetzt aus der Bibel ist oder aus deinem Gebet heraus ist, ein Wort vom Herrn. So, ich hab's vom Herrn empfangen und ich gebe es weiter als Stückchen Wegzierung für 2001. Vater, ich möchte jetzt die Worte segnen, die hier drin sind. Und ich möchte meine Geschwister ermutigen, Herr Jesus. Ich möchte ihnen dienen, Herr, durch diese Worte, die du gegeben hast. Herr, ich möchte, dass einfach das Wort aufgeht und Frucht trägt. Halleluja. Ich segne jetzt das Wort und ich lasse das Wort jetzt übers Wasser fahren. Halleluja. Und ich möchte jetzt in deine Hände legen. Und ich möchte, dass du dein Wort, über dein Wort wachst. Und du hast gesagt, du tust nichts, ohne vorher durch deine Knechte zu offenbaren und zu sagen, Herr. Und ich danke dir, dass du heute immer noch ein redender Gott bist und dass du immer noch zu Menschen sprichst. Und du wirst auch zu uns reden, Herr Jesus. Wir sind offen für dein Reden heute Abend. Amen. So, du kannst raussuchen, kannst tief reinlangen und kannst es abholen im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. So, fühl dich frei und wir singen währenddessen hier unser Lied oder unsere Lieder. Ich hoffe, dass es für jeden da ist. Wenn nicht, ich werde noch ein paar neue schreiben. Weißt du, der Geist der Salbung ist über mir gekommen. So, und es ist geflossen manchmal. Und manchmal hat es gestockt. Und manchmal habe ich gesagt, nein, Herr. Und dann habe ich verändert und Gott hat gesagt, nein, schreib das trotzdem. Das gehört auch trotzdem rein. Zuerst mal für jeden eins und dann, wenn es noch fehlt und was noch übrig ist, dann für die anderen. Halleluja. Und wenn ihr nicht lesen könnt, am Schluss von Gottesdienst könnt ihr bei mir nachfragen. Ich werde versuchen zu entziffern. Halleluja, Herr, segne dein Volk. Lass dein Volk gesegnet sein. Heute Abend möchten wir fortfahren in unserem Gottesdienst. Es ging sehr schön auf mit den Zetteln. Das ist also, es war vom Herrn. Wenn es nicht aufgegangen wäre, wäre es nicht vom Herrn gewesen. So, Halleluja. Ich möchte, so wie die alte Kirche gemacht hat, bis 310, glaube ich, nach Christus, dann haben sie als Sakrament eingeführt die Krankensalbung. Aber in der Urgemeinde, im Urchristentum war immer das meistens zu Ostern, oder zu bestimmten Feiertags, großen Feiertagszeiten. Ich habe keinen Saft. Zu den großen Festtagen wenn es Anlass war, wenn die ganze Gemeinde immer versammelt war, wenn das ganze Volk Gottes da war, da gab es einen besonderen Salbungsgottesdienst. So, da wo, man hat damals keine Krankenkasse gehabt. Und ihr wisst ja, wir haben erst jetzt seit neuestem erst, seit ein paar Jahrzehnten Krankenkasse. So, da hat man für Kranke gebetet, damit Gott sie schützen möchte, damit er alles fernhalten möchte, damit der Herr der Schirm sein möge über die Gotteskinder, hat man in der Gemeinde einen Salbungsgottesdienst gemacht. Später hat man das als Sakrament nachher eingesetzt. Sakrament der Krankensalbung. Das ist bis heute in der katholischen Kirche so. Und ich finde es ganz toll. Und wir, als ich das gelesen habe, hat Gott mir gezeigt vor Jahren, das sollten wir auch tun in unserer Gemeinde von Zeit zu Zeit bei bestimmten Anlässen. Wenn die ganze Gemeinde da ist oder wie jetzt am Neujahrstag, wir möchten nicht mit Krankheit, nicht mit Schwachheit, nicht mit Not, nicht mit Elend anfangen, sondern wir wollen mit der Salbung Gottes anfangen. Und die Salbung Gottes wird uns weiterbringen und weitertragen. So, ich möchte es so machen. Ich lade die ganze Gemeinde hier ein nach vorne. Wir wollen miteinander, füreinander beten, steht es in der Bibel. So, wir wollen einfach, wer möchte, keiner muss es. Ich werde für niemanden beten, der nicht will. Aber ich werde für jeden beten, der möchte. Und ich werde zweimal beten für ihn, wenn er möchte. So, also, es spielt keine Rolle. Und ich möchte jetzt einfach mal einladen und diesen heißen Stuhl, so einer nach dem anderen, ich stelle es in die Mitte, so dass man ringsherum um dich beten kann, die Hände werden aufgelegt, du wirst gesegnet. Und ich bin überzeugt, Gott wird dich segnen. Gott wird dich schützen, Gott wird dich stärken, Gott wird Krankheiten fernhalten. So, wir segnen diesen Stuhl zuerst einmal im Namen Jesu Christi. Halleluja, Vater, ich segne diesen Stuhl und ich segne denjenigen, der da drauf sitzen wird. Herr, und lass deine Herrlichkeit über die Personen kommen, die hier Platz nehmen. Herr, wir nehmen Platz auf deine Herrlichkeit. Wir nehmen Platz in deine Verheißungen. Herr, wir nehmen Platz in deinem Reichtum, in deinem Sieg, in deine Stärke. Von uns ist nichts, Herr, aber wir sind von dir abhängig. Und die Salbung macht den Unterschied. Die Herrlichkeit macht den Unterschied, Herr Jesus. Auch jetzt für dieses kommende Jahr. Wir gehen in dieses Jahr als Gesalbte Gottes hinein. Halleluja. Als Gesalbte Gottes. Und ich sage, Krankheit, du hast keine Macht über die Kinder Gottes. Und ich sage, Sünde, du hast keine Macht über die Gesalbten Gottes. Taste die Gesalbten Gottes nicht an, Teufel. Du hast kein Recht über sie. Wir salben sie jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So eine heilige Stunde. Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist, ihr wacht über diesen Augenblick. Und Himmel, nimm Notiz von dieser Salbung. O Engel Gottes, schaut herab auf jeden, der hier da drauf sitzt. Nimmt Notiz und kämpft und streitet für meine Brüder und Schwestern, die hier sich bereit machen, die sich hier zurüsten lassen für den Kampf des Glaubens. Halleluja. Ich segne sie, Jesus, in deinem Namen. Halleluja. Amen. So, lasst uns hier herum einen Kreis bilden. Einen Kreis bilden und dann möchten wir füreinander beten.